Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele von Ihnen, viele von uns glauben, wissen, dass wir in der Endzeit leben, in den letzten Tagen, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es heißt, dass diese Generation nicht vergehen wird, bevor nicht alles das, was über die Wiederkunft Christi und die Ereignisse, die dorthin führen, geschehen ist. Damit sind viele Dinge gemeint, die sich ereignen müssen, die sich gerade auch jetzt bereits schon ereignen. Und anhand der Geschehnisse kann man Folgendes feststellen. Denken wir an das Gleichnis vom Feigenbaum. Christus sagt, aufgrund dieses Gleichnisses sollten wir in der Lage sein, die Zeiten zu erkennen, die Zeichen der Zeit. Wir sollten wissen, dass wir in der Endzeit leben. Ich möchte heute nicht unbedingt spezifisch auf die weltumfassenden Ereignisse, die prophetischen Ereignisse eingehen, die uns zeigen, dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern dass auch die Wiederkunft Christi nahe herbeigekommen ist. Wir haben viel über diese Ereignisse gesprochen, das Erstarken Europas, der Untergang Amerikas und Englands, die Zusammenführung sozusagen von Russland und China und anderen, die Situation im Nahen Osten, hauptsächlich auch im Hinblick auf Israel und so weiter und so fort, der Bau des dritten Tempels, der nahe bevorsteht und alles dies. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Wir haben viel darüber gesagt und wir werden sicherlich auch vieles noch in der Zukunft darüber sagen müssen. Heute geht es mir um etwas anderes. Heute geht es mir um eine Untersuchung der Menschen im Zeitpunkt der letzten Tage. Und zwar, wie die Bibel sie beschreibt. Wie denken sie? Wie handeln sie? Was ist ihre Einstellung? Was ist ihre Motivation? Warum wird es zu einer nahezu totalen Vernichtung der menschlichen Rasse kommen? Zu nuklearen Weltkriegen, die das Überleben der Menschheit bedrohen werden wie noch nie zuvor? Könnten Gottlosigkeit, Gleichgültigkeit, Selbstüberhebung, Spott und andere schreckliche Sünden in ihren vielfachen Formen etwas damit zu tun haben? Wenn wir die Stellen heute lesen und besprechen, dann sollte uns klar sein, dass wir anders sein müssen, wenn wir den Schutz Gottes erlangen wollen im Hinblick auf die schrecklichen Tage, die kommen werden. Richtig verstanden werden diese Bibelstellen auch als Beweis dienen, als weiterer Beweis dafür, dass wir in der Endzeit leben. Denn sie zeigen genau auf, wie die Menschen heute sind und wie verderbt und geistlich krank und pervers unsere heutige Gesellschaft ist. Und mit diesen einleitenden Worten möchte ich jetzt gleich in die Bibel einsteigen und eine Stelle lesen, die, wenn Sie auf dem Internet nachschauen, was da gesagt wird über die Menschen der Endzeit, dann wird diese Stelle immer und immer wieder zitiert. Vielleicht die bekannteste Stelle in dieser Beziehung. Aber sie ist auch sehr wichtig. Und so möchte ich jetzt auf 2. Timotheus Kapitel 3 eingehen. 2. Timotheus Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Und schauen wir uns an, wie hier die Menschen der Endzeit beschrieben werden. In nicht sehr gottesreichen Weise. Das heißt, das sollst du aber wissen, und ich lese heute ausschließlich von der revidierten Lutherbibel 2017, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Oh ja, sie halten viel von sich heute. Sie wollen, dass niemand ihnen irgendetwas sagt. Sie wissen ja alles selbst. Sie werden viel von sich halten. Sie werden geldgierig sein. Sie werden prahlerisch sein, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Erwachsenen, das bezieht sich jetzt auch auf die Kinder und die jungen Jugendlichen. Die sind den Kindern oder vielmehr den Eltern ungehorsam. Es heißt ja im Buch Jesaja, dass die Kinder über die Eltern regieren werden. Ja, die wollen das tun, was sie tun wollen, und die Eltern wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und diese schreckliche Idee der antiautoritären Erziehung hat dazu ja auch beigetragen. Ja, man muss die Kinder halt gewähren lassen. und dann schlittern sie von einem Unglück ins nächste, von einer Sünde in die nächste, denn sie werden ja auch hier beschrieben als hochmütig, als prahlerisch. Das heißt dann weiter, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, kennen keine Zucht. Den guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Und dann kommt's. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie folgen ihren menschlichen Begierden, die sie dazu bringen, zu sündigen. Alles dies zu tun, was hier beschrieben steht. Sie haben den Schein der Frömmigkeit. Na ja, okay, sie denken vielleicht irgendwie noch so ein bisschen an Gott. Sie halten vielleicht noch hin und wieder den Sonntag ein, gehen vielleicht hin und wieder zu Weihnachten in die Kirche, zu Ostern, gehen vielleicht am Sonntag oder auch an anderen Tagen zur Messe. Aber was ist jetzt noch gesagt worden in dieser Zusammenfassung? Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Kraft, die ihnen helfen würde, alle diese Sünden abzustellen, sich zu bekehren zu Gott, alles das aus ihrem Leben auszumerzen, die Kraft Gottes, die ihnen helfen könnte. Aber die will man ja nicht. Die wird verleugnet. Man will ja so leben, wie man lebt. Und was sagt uns Gott? Solche Menschen meide. Denn wir sollen da nicht irgendwie in den Sog hineingezogen werden, denn das kann uns auch beeinflussen. Wenn Sie an die schreckliche Perversion denken, die jetzt wieder gerade auch in Paris geschehen ist, zur Eröffnung der Olympiade. Ich meine, das sind ja Dinge, da muss man sich an den Kopf fassen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und wenn dann die sogenannte First Lady, Frau Biden, auch noch sagt, es war eine herrliche Veranstaltung, und dann auch noch Gott verleugnet und missbraucht, in den Namen missbraucht, Blasphemie betreibt, indem sie sagt, oh mein, und dann wird der Name Gottes missbraucht, wie können wir dann das nächste Mal in Los Angeles diese Darbietung noch überbieten? Dann muss man wirklich klar und deutlich feststellen, wie pervers heute unsere Gesellschaft geworden ist. Lesen wir weiter in Vers 13. Oder zunächst einmal weiter in Vers 6. 2. Timotheus 3 und Vers 6. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Hier wird wiederum die Begierde angesprochen, das unzüchtige Leben dieser Menschen, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Warum nicht? Weil sie auch die Erkenntnis der Wahrheit ablehnen. Wir werden nachher noch sehen, warum das der Fall ist. Die können viel quasseln über Religiosität, aber sie sind auf neue Lehren aus, aber sie können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann lesen wir jetzt in Vers 13, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und sie werden verführt. Und das ist der Zeitpunkt, von dem die Bibel spricht, wenn die letzten Tage angebrochen sind, die Endzeit. Das ist die Situation, wie sie heute ganz klar und deutlich zu beobachten ist bei den Menschen. Aber nicht nur das. Nicht nur sind sie stolz auf ihre Sünde, wollen die Sünde nicht ablegen. Sie verspotten dann jene, die sie warnen. Sie wollen nichts von dem wissen, sie lehnen das ab, sie sagen, ach, das ist doch alles Unsinn, was ihr da so von euch gebt. Und so lesen wir in 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3. Und angefangen Vers 1. Und auch hier der Zusammenhang ist klar und deutlich. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 1. Dies ist nur der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Schauen Sie der Zusammenhang hier. Man will nichts von der Wahrheit wissen, weil man seinen eigenen Begierden nachgehen will. Und die sagen in Vers 4, ja, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Vers 5, denn sie wollen nichts davon wissen oder sie sind wissentlich ignorant. Sie wollen nichts davon hören. Sie lehnen sich gegen diese Warnung auf. Sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, besser, dass die Himmel vor Zeiten auch waren. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. Warum? Weil die Menschen in Sünde lebten, wie wir gleich sehen werden, und nichts von dem annehmen wollten, was ihnen gesagt wurde, auch durch Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. So werden auch jetzt, Vers 7, die Himmel und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Gottlose Menschen, Spötter, werden in einem Atemzug genannt. Sie wollen nichts davon wissen. Und wir haben einige Stellen, die möchte ich kurz hier als Parallelstellen jetzt aufführen, die über solche Spötter uns etwas sagen. Wie zum Beispiel in Jesaja, Kapitel 5. Jesaja, Kapitel 5. Und die Verse 18 und 19. Jesaja 5, die Verse 18 und 19. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen. Er lasse eilends und bald kommen sein Werk, das wir sehen. Es nahe und treffe ein, der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Schauen Sie, das wird mit Spott gesagt. Man will ja der Sünde frönen. Man will ja das Unrecht begehen. Deswegen sagt man, ja, ist doch alles Blödsinn. Es wird da gar nichts passieren. In Jeremia Kapitel 17. Wiederum eine weitere Aussage hier. Jeremia Kapitel 17. Und Vers 15. Da heißt es, siehe, sie sprechen zu mir, wo ist denn des Herrn Wort? Soll es doch kommen? Eine unglaubliche, blasphemische Haltung. Aber sie ist deshalb da, weil man in Sünde leben will. Ich werde gleich noch näher auf die Sünde eingehen. Aber zunächst Ezekiel, Kapitel 12. Ezekiel, Kapitel 12. Und Vers 22. Da heißt es, du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Ihr sagt, die Zeit vergeht, es wird nichts aus der Weissagung. Und dann Vers 26. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht. Nun, wir müssen auch hier verstehen, das Haus Israel bezieht sich heute auf die Nachfahren des alten Hauses Israel, die man hauptsächlich heute in Amerika findet und in England und in anderen englischsprachigen Ländern. Die werden hier ganz besonders angesprochen, aber es geht nicht nur um die. Es geht um die gesamte Welt, um die gesamte Einstellung der Menschen in der Endzeit. Es heißt hier ganz besonders, das Haus Israel spricht mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert es noch lange. Und er weissagt auf Zeiten, die noch ferne sind. Ach ja, mein Herr, der kommt noch lange nicht, nicht wahr? Ach, es vergehen noch hunderte von Jahren, bevor Christus zurückkommt, wenn er überhaupt zurückkommt, sagen viele heute. Darum sage ich Ihnen, Vers 28, so spricht Gott der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen. Was ich rede, soll geschehen, spricht der Herr. Oder wie die Lutherbibel 2009 sagt, keines meiner Worte soll sich mehr verzögern. Aber das meinen die Menschen nicht so. Die denken, es ist alles nur leere Predigt, leere Warnung. Aber Gott gibt eine Warnung an sie. In Jesaja 28 und in Vers 22. Jesaja 28 und Vers 22. Da sagt Gott so, lasst nun euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werden. Die sind bereits schon durch ihre Begierden gefesselt sozusagen, gefangen gehalten. Letztendlich auch gefangen gehalten von Satan und Teufel, diese Welt regiert, der auch vielfach verantwortlich ist für den Zustand dieser Welt. Gott sagt, lasst das spotten, dass eure Bande nicht fester werden, denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist über die ganze Erde. Es geht nicht nur um ein bestimmtes spezifisches Volk. Es geht um die ganze Erde, weil die Menschen auf dieser Erde alle so leben, alle so denken, sich alle so verhalten. Kehren wir zu den Spöttern im Neuen Testament zurück, und zwar im Brief Judas. Im Brief Judas, Judas hat ja nur ein Kapitel, so lesen wir Kapitel 1, die Verse 14 bis 19. Judas Kapitel 1 und Vers 14. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels. Denken wir daran, es geht hier um die Gottlosigkeit der Menschen und die dann natürlich zu einem gottlosen Wandel führt, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Ach, wer ist denn Gott? Ja, vielleicht gibt es ja Gott gar nicht. Und wenn es ihn gibt, dann ist er irgendwo draußen im Universum, kümmert sich nicht um uns, hat sich von uns entfernt. Vers 16. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Ja, sie sind unzufrieden. Natürlich, sie leben ja in Pein. Sie leben ja in Sünde. Sie leben ja in einer schrecklichen Situation. Aber sie wollen das ja nicht wahrhaben, dass das irgendwo deshalb sein könnte, weil sie eben in Sünde leben. Na, das kann ja nicht sein. Sie murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden. Und ihr Mund redet stolze Worte. Und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Heuchler. Wie viele Heuchler kennen Sie in Ihrem Leben? Ihr aber, Vers 17, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, da sie zu euch sagten, zu der letzten Zeit, das ist heute, werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Die haben nicht den Heiligen Geist Gottes in keinster Weise. Sie werden von dem Geist Satans motiviert, dem Geist dieser Welt, aber nicht von Gott. Sie leben ihren gottlosen Begierden nach, und zwar in der Endzeit, und dann spotten sie, weil sie ja nicht hören wollen, dass Christus kommen wird, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das will man ja nicht hören. Und so wird eine weitere interessante Situation beschrieben im Buch Jakobus, die auch in der Endzeit existieren wird, die heute existiert. Und schauen wir uns an, wie das in Jakobus Kapitel 5 zum Ausdruck kommt, angefangen in Vers 1. Jakobus Kapitel 5 und Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen. Das sind jetzt nicht unbedingt Reiche, die von Gott gesegnet worden sind, keineswegs. Das sind Reiche, die sich aufgrund von Betrug und von irgendwelchen merkwürdigen Machenschaften zum Reichtum verholfen haben, die vielleicht den Reichtum ererbt haben von ihren Eltern, Großeltern, die ebenfalls durch merkwürdige Machenschaften zum Reichtum gelangt sind. Denn wir sehen hier, wie diese Reichen handeln. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Die haben sich auf ihren Reichtum verlassen, meinen, oh, solange wir viel Geld auf der Bank haben, viel Gold, viel Diamanten, Edelsteine, was immer, wo wir in gewisse Dinge da investiert haben, dann kann uns nichts passieren. Euer Reichtum ist verfault, Vers 2. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Wiederum eine Beschreibung der Endzeit. Und wie haben sie sich diese Schätze gesammelt? Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt. Also die haben noch nicht einmal ihre Angestellten auf richtige Weise bezahlt. Der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, auch vielfach in Gerichtsverhandlungen, wo absolut unglaublich ungerechte Entscheidungen gefällt werden. Heute mehr denn je. Und er hat euch nicht widerstanden, hat keine Gewalt angewendet, um sich ihnen zu widersetzen. Schauen Sie, das ist eine Beschreibung der Reichen, der ungerechten, gottlosen Reichen in den letzten Tagen. Eine weitere interessante Beobachtung über die Menschen in den letzten Tagen findet sich in 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4 und die Verse 1 bis 5. Der Geist, das ist der Heilige Geist Gottes jetzt. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist zu uns, zu Ihnen, die zuhören, die zuschauen. Er spricht auch zu den Menschen dieser Welt. Und das Problem ist, die meisten wollen nicht hören. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten, in den letzten Tagen, einige von dem Glauben abfallen werden. In anderen Worten, die hatten irgendwo den Glauben. In gewisser Weise verstanden sie so einiges. Haben vielleicht auch die Kirche besucht für eine gewisse Zeit. Die sind dann abgefallen von dem Glauben und sie hängen dann verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen an. Übernehmen dann diese falschen Ideen, diese falschen Lehren, die durch Dämonen, durch Satan und seine Dämonen verbreitet werden, durch seine Prediger vielfach. Vers 2. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die reden Lügen daher. Sagen, dass das die Wahrheit sei, verleugnen Gott, verleugnen seine Wahrheit. Und diese dummen Menschen, die hier abfallen von dem wahren Glauben, die hängen denen nach. Die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Mit anderen Worten, die wollen nichts mehr wissen von Gott. Die haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Die haben vielleicht noch gewisse Vorstellungen, die verstehen vielleicht schon noch, dass was sie tun falsch ist. Aber wie es auch heißt, sie haben ihr Gewissen mit einem heißen Eisen versiegelt. Die kommen nicht mehr an das Gewissen ran und das Gewissen spricht nicht mehr zu denen. Und das ist hier die Reaktion. Sie gebieten Vers 3, nicht zu heiraten. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir nicht heiraten dürfen. Das Zölibat, mit anderen Worten die Idee, das ist eine Verpflichtung nun, dass man nicht heiraten darf, die ist total verkehrt. Die stammt hier gemäß der Bibel von dämonischen Lehren ab. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Es geht um Speisen, es geht um etwas, was Gott geschaffen hat, dass man es verzehren kann. Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat. Es geht nicht um unreines Fleisch, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es geht um das, was Gott geschaffen hat, das zum Verzehr geeignet ist. Es heißt ja auch, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen. Und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Mit anderen Worten, wir haben die Wahrheit erkannt, dass es eben falsch ist, unreines Fleisch zu essen. Aber die sagen, man darf gar kein Fleisch essen. Aus religiösen Gründen. Wenn man das tut, dann betet man Gott nicht auf richtige Weise an. Das ist auch eine Lehre von Dämonen. Und so lesen wir hier in Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Mit anderen Worten, Gott hat es geheiligt, zu dem Zweck ausgesondert, dass man es essen darf und essen kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Also die gebieten jetzt nicht zu heiraten, die gebieten jetzt von gewissen Speisen Abstand zu nehmen. Da gibt es die andere Seite der Medaille. Die gebieten, in Anführungszeichen, zu heiraten, aber dann wird Heirat gleichgestellt mit Heirat unter Gleichgeschlechtlichen oder man lebt zusammen, ohne verheiratet zu sein, in diesem Sinne, man lebt in Unzucht, die Bibel nennt das Hurerei. Oder man kann alles essen, was man will. Unreine Speisen kann man zu sich nehmen, es ist gar keine Speisen mehr sind, aber die sagen, es sind Speisen. Wie zum Beispiel Schweinefleisch, wie zum Beispiel Meeresfrüchte, Hummer, Quallen, Frösche, Schlangen. Allein der Gedanke bringt einen schon dazu, dass man vor Ekel sich abwendet. Aber das kann man alles essen. Hunde und so weiter und so fort. Schauen Sie, das ist die Art und Weise, wie Satan operiert. Vom einen Extrem das Falsche zum anderen Extrem das Falsche. Aber es geschieht alles dies in den letzten Tagen. Und das führt natürlich auch zu Selbsttäuschung. Das führt natürlich auch zu Ignoranz. Das führt dazu, dass man die Zeiten der Zeit nicht erkennt, nicht erkennen will und dann auch nicht erkennen kann. In 1. Thessaloniker Kapitel 5. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und die Verse 1 bis 3. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, mit anderen Worten, wenn Christus zurückkommt, wie ein Dieb in der Nacht, und zwar für die Menschen dieser Welt. Wir sollten vorbereitet sein. Wir sollten am Gleichnis des Feigenbaumes erkennen, was die Zeiten sind und die Zeichen der Zeit sind. Aber hier, es geht um die Menschen dieser Welt. Denn es heißt in Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Und heute hört man zwar viel auch vom Krieg, aber man kann schon den Frieden dann erzeugen. Man erzeugt den Frieden durch Krieg, wie zum Beispiel in der Ukraine oder in Israel. Trump sagt, wenn er an die Welt, an die Macht kommt, dann wird es Weltfrieden geben. Wird alle Frieden oder alle Kriege stoppen. Ja? Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben. Wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Schauen Sie, sie leben in Selbsttäuschung. Sie meinen, es wird Frieden geben auf dieser Welt durch ihr eigenes Handeln, ihr eigenes Tun. Die gehen ja nicht davon aus, dass Christus zurückkommt, um den Frieden hier auf Erden zu errichten. Das ja keineswegs. Sie verlassen sich auf sich selbst. Und sie leben dadurch in Hochmut, in Selbsttäuschung, in Ignoranz. Und dann wird das Verderben über sie kommen, ohne dass sie es erwarten. Und so lesen wir in 2. Thessaloniker, Kapitel 2, angefangen in Vers 1, eine berühmte Stelle, eine berühmte Warnung an, auch uns heute, dass wir nicht zu denen gehören, die hier beschrieben werden. Denn es heißt in 2. Thessaloniker, Kapitel 2, angefangen in Vers 1, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, darum geht es jetzt. Es geht um die Endzeit, es geht um das Kommen Jesu Christi. Und unsere Versammlung bei ihm oder unsere Vereinigung mit ihm, wenn er kommt, das heißt ja, werden wir ihn in den Wolken begegnen. Und dann werden wir zusammen mit ihm auf den Ölberg herunterkommen. Und dann wird letztendlich das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden und Christus wird vom Thron David in Jerusalem aus regieren. Also wenn das passiert, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinne. Aha, man kann also wankend werden, man kann anfangen zu zweifeln, man kann anfangen, sich falschen Lehren zuzuordnen. Und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Denn wenn der Tag des Herrn bereits da ist, dann sind wir ja nicht verwandelt worden als Geistwesen. Ja, was ist dann? Da sind wir unwürdig, obwohl wir eigentlich doch sehr gut gelebt haben, könnte man meinen, nicht wahr? Das ist die Warnung. Einige sagen, dass der Tag des Herrn unmittelbar bevorsteht. Auch das ist möglich, denn es gibt noch gewisse Dinge, die geschehen müssen. Aber es geht hier um das Erschrecken. Das Erschrecken liegt daran, dass man auf einmal merkt oder meint zu merken, dass man ja nicht verwandelt worden ist. Und er schreibt hier, lasst euch von niemandem verführen, Vers 3 in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der falsche Prophet. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Mit Antwort, es muss doch einen Tempel geben, offensichtlich in Jerusalem, in den er sich dann setzen wird. Das geschieht alles vor der Wiederkunft Christi. Der wird sogar von sich behaupten, Gott zu sein, und die Menschen würden es glauben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Bereits schon in den Zeiten des Paulus war es wirksam. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Oder besser, er muss in Erscheinung treten aus der Mitte der Apostasie. Und dann, Vers 8, wird der Frevel offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes. Mit anderen Worten, der wird existieren, wenn Christus zurückkommt. Und würde man ein Ende machen, durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Aber jetzt geht es hier mir um etwas ganz anderes. Es geht mir jetzt um die Reaktion der Menschen, auch solcher, die vielleicht zunächst einmal etwas von dem Glauben hatten, von dem wir eben sprachen, die sich aber aufgrund von dämonischen Lehren abgewendet haben von dem Glauben. Es heißt hier in Vers 9, der Frevel wird kommen durch das Wirken des Satans und mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wundern, mit jeglicher Verführung, Vers 10, zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Schauen Sie, es geht nicht nur um das Verstehen der Wahrheit, Teile, Aspekte der Wahrheit. Es geht auch darum, dass man sie liebt, dass man demgemäß dann auch lebt. Und das war eben gerade der Fall nicht bei diesen Leuten. Dass sie gerettet würden, Vers 11, und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Lässt das zu, dass sie der Lüge glauben. Auf das gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Die wollten wiederum ihren Begierden folgen. Darum geht es hier. Sie wollten in der Sünde leben. Sie wollen in der Sünde leben heute. Sie wollen keine Wahrheit annehmen. Die Liebe zur Wahrheit schon mal überhaupt nicht. Die hassen sie letztendlich, weil sie ja nicht so leben wollen, wie Gott es ihnen sagt. Und das ist der Grund, warum diese Dinge geschehen werden. Der Mann der Sünde, der Frevler, der Mann der Gesetzlosigkeit wird erscheinen. Die Menschen werden ihm folgen, weil sie die Wahrheit nicht akzeptieren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht akzeptieren, weil sie willens sind, der Lüge zu glauben. Und das ist auch eine große Prüfung für uns heute. Haben wir den Glauben an Christus, den Glauben an Gott den Vater, den Glauben an die Wahrheit? Christus stellt diese Frage. Und zwar wiederum geht es um seine Wiederkunft. Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, es geht hier um das berühmte Gleichnis von dem ungerechten Richter. Und da gibt es natürlich viele. Das ist jetzt nur ein ungerechter Richter, der hier beschrieben wird, aber die Masse der ungerechten Richter, wenn man die alle zusammentun würde, das würde hohe Zahlen ergeben. Aber hier geht es um einen ungerechten Richter. Und es geht um eine Witwe, die ihr Recht nicht bekommt von diesem ungerechten Richter. Und jetzt geht die Witwe immer zu diesem Richter hin und bedrängt ihn in Anführungszeichen und sagt, ja, gib mir doch mein Recht. Und der Richter, dem geht es nicht um Gerechtigkeit, um Recht, aber der sagt ja, die Witwe, die kommt immer zu mir hier, die belästigt mich, jetzt werde ich ihr mal halt ihr Recht verschaffen. Und Christus nimmt dies als ein Gleichnis und er sagt hier in Lukas Kapitel 18 und in Vers 7, schauen Sie, er sagt, der ungerechte Richter, der hilft der Witwe, weil die ihn belästigt, weil die ihn nervt. Vers 7, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, Gott der Gerechtigkeit, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Eine andere Übersetzung ist auch, die Menge Bibel sagt, auch wenn er wegen Langmut bei ihnen zögert oder weil er Langmut gegenüber ihnen übt. Es kann beides sein. Ich meine, Gott kann schon eine gewisse Zeit lang warten, bevor er eingreift, um uns zu prüfen, um zu sehen, wie ernst es uns ist mit dieser Sache. Aber er sagt dann in Vers 8, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Es wird dann schnell gehen. Machen wir uns da nichts vor. Gott wird eingreifen zu seiner Zeit und dann wird es schnell gehen. Aber hier kommt die Frage. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Nun, er würde diese Frage nicht stellen, wenn die Antwort eine selbstverständliche wäre, wenn die Antwort wäre, ja, selbstverständlich wird er Glauben finden auf Erden. Nein, offensichtlich wird er nicht sehr viel Glauben finden auf Erden. Die Menschen werden im Großen und Ganzen ungläubig sein, ohne Glauben an Gott, ohne Glauben an die Wahrheit. Und es geht hier sogar auch um den wahren Glauben, den Glauben Christi. Den wird er schon bei den meisten überhaupt nicht finden. Aber er möchte natürlich, dass er diesen Glauben bei uns findet. Das ist die Warnung. Er sagt uns, okay, die meisten werden nicht glauben, diesen werden diesen Glauben nicht haben, werden Gott, werden mich verleugnen. Aber bei euch, die ihr meine Brüder und Schwestern seid, sagt er, bei ihnen oder bei euch sollte es anders sein. Und dann kehren wir zurück auf die Situation und zu der Situation, die wir eben schon angesprochen haben, dass die Menschen nichts wissen wollen von der Wahrheit. nicht achten auf die Zeichen der Zeit, nichts wissen wollen von der Tatsache, dass Jesus Christus kommen wird, um Gerechtigkeit zu üben hier auf Erden. Und Christus warnt davor. In Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 10. Matthäus 24 und Vers 10. Dann werden viele zu Fall kommen, abfallen. Wir hatten ja eben von dem Abfall bereits gelesen. Und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Die Lutherbibel 84 schreibt hier, dann werden viele abfallen. Es geht hier um Menschen, die zumindest zu einem gewissen Grade die Wahrheit gekannt haben, vielleicht in der Kirche waren, vielleicht, ich spreche jetzt von Gottes wahrer Kirche, aber denen abfallen werden vom Glauben. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen, ja, durch diese heuchlerischen Lügenredner, durch diese Doktrinen der Dämonen. Und weil die Missachtung des Gesetzes oder auch die Gesetzesübertretung überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe Gottes, denn es geht hier um die Agape-Liebe, die haben sie scheinbar gehabt zu einem gewissen Grade, die wird erkalten. Das heißt nicht unbedingt, dass sie von ihnen genommen wird, aber sie wird zunächst einmal erkalten. Sie wird untätig sein im Leben dieser Menschen. Wer aber beharrt bis ans Ende, Vers 13, der wird selig, der wird gerettet werden, der wird das Heil erlangen. Und dann wird natürlich in Vers 14 gesagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis. Und dieses Evangelium vom Reich hören Sie heute auch wieder in dieser Sendung. Und es wird gepredigt werden zu einem Zeugnis für alle Völker. Es wird nur zu einem Zeugnis gepredigt werden. Wir sind nicht hier, um sie zu bekehren, um die Völker der Erde zu bekehren. Das können wir auch gar nicht. Nur Gott kann die Menschen bekehren. Und die meisten, die wollen sich auch gar nicht erst bekehren. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende dieses gegenwärtigen, üblen, schrecklichen, perversen Zeitalters. Wenn Christus zurückkommt, um dem allen ein Ende zu bereiten und das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Aber lesen wir jetzt weiter in Vers 30. Matthäus 24 und Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Er wird sichtbar kommen, nicht durch eine heimliche Entrückung wird er uns irgendwie in den Himmel aufnehmen. Auch wiederum eine total dämonische, falsche Lehre. Nein, er wird sichtbar kommen. Und es werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann weiter in Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Ja, wie war es in den Tagen des Noah? Ja, die Menschen, die haben nicht auf die Warnung gehört, die lebten in Sünde, in absoluter Sünde, in Perversion. Mit Gewalt. Vers 38. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Es ging alles zu seinem gewohnten Gang, nicht wahr? Man brauchte sich um Abkehr von Sünde in keinster Weise zu bemühen. Und sie beachteten es nicht, haben nicht darauf geachtet, achteten nicht auf die Zeichen der damaligen Zeit, wie heute die Menschen nicht auf die Zeichen der heutigen Zeit achten. Bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Die Welt wird in einem Zustand sein, die große Trübsal wird insoweit angesprochen, dass wenn Christus nicht kommen würde, eingreifen würde, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, kein Mensch würde am Leben bleiben und nicht nur kein Mensch, kein Fleisch, wie es heißt, würde gerettet werden. Mit anderen Worten, selbst alle Tiere würden umkommen. Alles würde vernichtet werden. Die gesamte Welt würde vernichtet werden. Christus greift ein, um diesen letztendlichen Zustand des Wahnsinns der Menschheit zu verkürzen, damit wenigstens einige überleben. Natürlich geht es auch um uns. Wir werden ja hoffentlich alle am Ort der Sicherheit sein, beschützt werden von diesen totalen, katastrophalen Ereignissen, die stattfinden werden. Auch wir müssen natürlich beschützt werden. Auch wir müssen natürlich überleben. Aber schauen Sie, so sieht das aus. So sieht diese Welt aus. Und so, wie es damals war, im Zeitpunkt der Sintflut, an die heute die meisten gar nicht glauben, wie, was eine Arche, Quatsch. So wird es auch wieder sein. Christus hat es hier bestätigt. Er hat da klar und deutlich gesagt, es gab die Sintflut, es gab die Arche. Glauben Sie auch Christus nicht? Meinen Sie, der war auch ein Lügner? Wie heute das gesagt wird, ja, die gesamte Bibel besteht ja aus irgendwelchen unmöglichen Märchen und irgendwelchen Legenden und Sagen. Das sind die Narren, die das von sich geben. Das sind diejenigen, die total Gott und sein Wort verleugnen. Die Menschen wollen davon nichts wissen. Bevor ich fortfahre, hier kurz eine Anmerkung zu der Tatsache, dass Christus auch sagte, wenn Christus zurückkommt, dann werden die Menschen wehklagen. Es gibt hier eine Parallelstelle im Buch Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Und fragen Sie sich, warum werden die wehklagen? Sollten Sie sich nicht freuen, wenn Christus zurückkommt? Offenbarung 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen. Und alle. Man kann auch übersetzen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Alle Stämme der Erde. Warum? Weil sie erkennen, dass Christus kommt, um Gericht zu halten. Weil sie erkennen, dass sie aufgrund ihrer Sünde bestraft werden. Das bedeutet nicht in dem Augenblick, dass sie bereits bereut haben, das nicht. Aber sie wehklagen, vielleicht auch über ihr Geschick. Sie erkennen hier, es geschehen Dinge, die ihnen nicht so unbedingt gut tun werden, sozusagen. Letztendlich wird es natürlich ihnen gut tun. Sie werden hoffentlich zu einer Änderung ihrer perversen Gesinnung kommen. Aber zunächst einmal werden sie wehklagen, wenn Christus zurückkommt. Wir haben eben von Selbsttäuschung gesprochen. Und eine weitere Selbsttäuschung wird in Matthäus 7 angesprochen. Und diese Selbsttäuschung bezieht sich ganz eindeutig auch auf und gerade auf Christen, nominelle Christen, egal zu welcher Konfession sie jetzt gehören mögen. Die leben alle in der Selbsttäuschung, dass sie irgendwie Gott gedient haben. Und schauen wir uns einmal an, was Christus hier dazu sagt in Matthäus Kapitel 7. Und angefangen in Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich, das Reich Gottes, vom Himmel regiert, aber auf der Erde errichtet, kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und es werden viele zu mir sagen, jedem Tage, nicht nur wenige, viele. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? So haben sie zumindest gemeint. Ob sie wirklich jetzt Dämonen ausgetrieben haben, ist noch sehr die Frage. Aber sie haben gemeint, sie hätten im Namen Christus und Christi prophezeit. Sie hätten im Namen Christi Dämonen ausgetrieben. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Auch das mag eine Täuschung sein. Vielleicht haben sie Machttaten getan, aber nicht durch Christus hervorgerufen worden sind, sondern durch Satan, den Teufel und seine Dämonen. Dann werde ich ihnen bekennen, Vers 23, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Diese Menschen haben in Sünde gelebt, haben sich der Selbsttäuschung hingegeben, dass sie in irgendeiner Form für Gott, für Christus eingetreten seien. Und Christus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt euch insoweit in keinster Weise verdient gemacht mir gegenüber. Ihr habt mich verleugnet, ihr habt Gott den Vater verleugnet, weil ihr das Gesetz Gottes übertreten habt. Und zwar nicht nur hin und wieder, wir alle sündigen, wir verstehen dies, aber die haben es kontinuierlich getan. Die haben in Sünde gelebt, haben vielleicht gesagt, ja, es ist wunderbar und toll, dass man gleichgeschlechtliche Ehen haben kann. Die haben vielleicht sogar auch diese Perversionen, die heute in der Welt vorgehen, ich glaube nicht, dass ich die ihnen alle nennen muss, gut geheißen, toleriert. Christus sagt, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Selbsttäuschung aufgrund von Sünde. Kehren wir zum Buch Lukas zurück. Wir lasen davon, dass die Menschen wie zur Zeit von Noah lebten und sie wurden dann natürlich in der Flut umgebracht von Christus, nebenbei gesagt. Christus war der Gott des Alten Testamentes, weil sie in Sünde lebten, weil sie nicht bereuen wollten. Aber es gibt noch eine weitere Stelle, die Christus hier anführt und die auch beschreibt, wie die Menschen leben werden zur Zeit der Endzeit. In Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17 und lesen wir angefangen in Vers 28. Auch hier sprach er zunächst einmal von Noah und der Flut. Aber in Vers 28 sagt er noch mehr. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, auch wiederum gingen ihren täglichen Aktionen nach. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, das waren die Sodomiten, die lebten in totaler Perversion, die lebten in totaler Sünde. Aber die haben das nicht akzeptiert, haben das gar nicht gesehen, wollten es nicht sehen, waren wissentlich ignorant über die Tatsache, dass sie in Sünde lebten, bis dann die Bestrafung kam. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Vers 30, auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tage, wenn der Menschensohn wird, offenbart werden. Dann werden sie vielleicht zunächst einmal erkennen, sie werden wehklagen über das, was geschehen wird, aber sie werden vielleicht dann ihre Sünde erkennen. Ob sie sie gleich bereuen werden, ist noch die Frage, aber zunächst einmal wird das Verderben über sie kommen, wie wir gelesen hatten, wie ein Dieb in der Nacht. Wie auch die Sodomiten in keinster Weise davon ausgegangen waren, dass sie vernichtet werden würden, obwohl Lot, auch wiederum der Prediger der Gerechtigkeit, es ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach mitgeteilt hat. Aber sie haben nicht geglaubt, sie haben nicht auf die Zeichen der Zeit geachtet. Was wird Christus tun? Weshalb wird Christus zornig sein? Weshalb wird Gott, der Vater, zornig sein? In dieser Endzeit. Über die Lebensweise der Menschen in der Endzeit. Nun, wir lesen zum Beispiel in Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Da sagt Paulus uns, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, wie ich sagte, Unzucht, das ist jedwede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe. Unzucht. Und ich meine jetzt die Ehe von Gott etabliert, mit anderen Worten die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Unzucht, Unreinheit, nun auch sexuelle Unreinheit natürlich. Schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Man kann in Anführungszeichen etwas Gutes begehren, darum geht es hier nicht. Es geht um die böse, menschliche, satanische, schreckliche Begierde, die Begierde in Sünde zu leben, den zeitweiligen Genuss der Sünde zu erleben. Die Habsucht, die Götzendienst ist, denken wir an die Ermahnung der Reichen. Die werden dann klagen, wenn ihr Reichtum weggenommen wird. Aber hier Vers 6. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Wenn sie so leben, sind sie Gott ungehorsam. Dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn Gott seinen Zorn über sie auslässt. Und der Zorn Gottes kommt, wenn Christus kommt. Eine weitere Parallelstelle in Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und die Verse 5 bis 7. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner oder Habsüchtiger, und das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Diejenigen, die meinen, sie könnten in Unzucht leben, diejenigen, die meinen, die könnten habsüchtig sein, diejenigen, die meinen, die könnten in Unreinheit leben und gleichwohl seien sie von Gott akzeptiert und könnten ins Reich Gottes eingehen, die sind sehr getäuscht, sehr verführt. Was sagt Paulus? Lasst euch von niemandem verführen, Vers 6, mit leeren Worten. Das ist alles leeres Gequatsche, wenn man das sich anhört. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Aber hier sagt Paulus noch etwas mehr im nächsten Vers, in Vers 7. Darum seid nicht ihre Mitgenossen oder ihre Teilhaber, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Die gute Nachricht sagt sehr deutlich, mit solchen Menschen sollt ihr nichts zu tun haben. Wir hatten eben gelesen, dass man die Menschen, die in der Endzeit so leben, wie Gott es verbietet, dass man die meiden soll. Ja, warum tut man es nicht? Warum sucht man ihre Gesellschaft? Warum meint man, man könnte ohne weiteres mit denen zusammen leben, zusammen existieren? und man würde davon irgendwie in keinster Weise betroffen sein. Nun, ich spreche jetzt nicht zum Beispiel von Ehen zwischen einem, der bekehrt ist, einem, der nicht bekehrt ist. Da muss man alles tun, was man kann als Bekehrter, um in Frieden zu leben, damit es nicht zu einer Scheidung kommt. Manchmal allerdings gibt es keine andere Möglichkeit. Aber ich spreche jetzt von Situationen, wo man die Wahl hat. Da braucht man nicht in eine solche Gesellschaft hineinzuschlittern und zu meinen, ach, ich kann da ruhig drinne sein, mir wird nichts passieren. Denken wir daran, um solcher Menschen willen kommt der Zorn Gottes. Schauen wir uns eine Stelle in Jesaja an, Kapitel 24. Denn auch im Alten Testament wird natürlich über die Wiederkunft Jesu Christi gesprochen. In vielen, vielen Prophezeiungen. Diejenigen, die das Alte Testament ablehnen und sagen, ach, das ist für uns heute nicht mehr verbindlich, man braucht bloß sich um das Neue Testament zu scheren. Ich sage jetzt scheren ganz bewusst, weil die meisten auch da insoweit nicht irgendwie das als verbindliche Autorität ansehen. Die verstehen total falsch, was Gott uns alles sagt. Sie wollen die Wahrheit nicht wissen, lehnen die Wahrheit ab. Jesaja 24, angefangen in Vers 1, das sind sehr ernstzunehmende Warnungen hier. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst. Denken wir daran. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und wie es richtig übersetzt werden sollte, und die Erde ward oder wurde wüst und leer. Oder leer und wüst. Warum? Aufgrund von Sünde. Aufgrund von Sünde von Satan und seinen Dämonen, die sich gegen Gott gewendet haben, um ihn von seinem Thron zu werfen. Und dann wurde der Mensch erschaffen von Gott. Nach dieser Zerstörung der Erde, der Erdoberfläche. Und so sehen wir etwas Ähnliches hier. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht, der Herrin wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Verleiher wie dem Borger, dem Gläubiger wie dem Schuldner. Die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet. Warum? Warum wird dies geschehen? Warum wird dies geschehen? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott zu, dass die Menschen in der großen Trübsal so weit gehen in ihrem verderbten Wahnsinn, dass sie bereit sind, sich selbst auszulöschen durch nukleare, atomare Weltkriege? Die Erde ist verdorrt und verwelkt, Vers 4. Der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt. Die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Vers 5. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten. Oder besser, Lutherbild 2009, sie übertreten das Gesetz. Das heißt, das Gebot missachtet, oder besser, sie ändern die Gebote. Mit anderen Worten, man braucht zum Beispiel den Sabbat heute nicht mehr zu halten, man kann jetzt den Sonntag halten. Man braucht nicht mehr die heiligen Festtage zu halten, die jährlichen heiligen Festtage, 7 an der Zahl, man kann jetzt Weihnachten und Ostern halten. Heidnische Tage, die niemals von Gott sanktioniert worden sind, dass man sie heilig hält. Und so weiter und so fort. Sie ändern die Gebote. Ja, unreines Fleisch, kein Problem. Das ist der Grund, warum Gott auf diese Weise vorgehen wird. Sie übertreten das Gesetz, sie ändern die Gebote und sie haben den ewigen Bund gebrochen. Was für ein ewiger Bund ist hier gemeint? Nun auch möglicherweise der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat nach der Sintflut. Und er sagte, ich werde keine Flut mehr über die Erde bringen. Aber die Idee war natürlich auch die Menschen sollten auf richtige Weise leben. Taten sie in keinster Weise. Das heißt nicht, dass jetzt Gott eine Sintflut über die Erde bringen wird, um die Erde zu zerstören, aber er wird zulassen, dass die Erde auf andere Weise zerstört werden wird. Die meisten Menschen werden umkommen. Die Oberfläche der Erde wird zunächst einmal auch wiederum sehr wüst und leer werden und Gott wird sie dann zu ihrem herrlichen Zustand restaurieren, wenn er hier auf Erden herrschen wird im Millennium und dann auch im großen weißen Throngericht. Schauen wir uns Vers 6 an. Darum frisst der Fluch die Erde. Jedes Mal, wenn man das Gesetz Gottes bricht, ist man unter einem Fluch, dem Fluch des Gesetzes. Wenn man das Gesetz hält, dann hat man den Segen des Gesetzes. Aber hier der Fluch. Und darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen, die Menschen, gerade auch die Menschen der Endzeit. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Lesen wir weiter in Vers 19. Mit Krachen zerbricht die Erde. zerbürst, zerfällt. Die Erde taumelt wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann, jedenfalls nicht so in diesem Zustand. Sie wird natürlich wieder aufstehen, im Sinne, dass Gott eine wunderbare Erde, letztendlich sogar auch eine aus Geist bestehende Erde schaffen wird. Aber zunächst einmal wird die Erde restauriert werden, die Erdoberfläche wird herrlich sein, wie auch Gott nach dem Zustand der Erde, die wüst und leer war, eine herrliche Oberfläche dann wiederum geschaffen hat. Aber es geht dann noch weiter, in Vers 21, zu der Zeit, es geht hier natürlich um die Wiederkunft Christi, zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Nun, was ist damit gemeint? Könige der Erde, klar. Die Herrscher, die natürlich durch ihre falsche Herrschaft auch viele verführen, viele ihrer Untertanen verführen, ihnen nachzufolgen. Aber es geht hier auch um, wie es hier heißt, das Heer der Höhe. Nun, es gibt da verschiedene Interpretationen, Ideen, was damit gemeint sein könnte. Aber ich möchte hier kurz eine Stelle Ihnen vorlesen, aber behalten Sie Ihren Finger an dieser Stelle. Das ist die überwiegende Erklärung der meisten Kommentare und ich gehe damit konform. In Epheser Kapitel 6 und in Vers 12, was mit dem Heer der Höhe gemeint sein dürfte. Da heißt es in Epheser 6 und Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, mit dem Heer in der Höhe, den bösen Geistern unter dem Himmel. Es geht hier um die Bestrafung von Dämonen, um die Bestrafung von Satan. Das wird auch deshalb klar, wenn man sich das nächste anschaut, den nächsten Vers, in Vers 22 in Jesaja 24. Wir hatten gerade gelesen, zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde, Vers 22, dass sie gesammelt werden als Gefangene in die Grube und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. Und Satan, seine Dämonen, die werden in den Abgrund geworfen werden für 1000 Jahre während des Millenniums, sodass sie die Menschen nicht verführen können. Dann wird Satan für eine gewisse Zeit freigelassen werden und dann wird er sein endgültiges Schicksal erleiden. Was die Könige angeht, die werden auch in die Grube gehen, aber eine andere Grube. Die werden ins Grab kommen, die werden sterben und die werden nach langer Zeit aus dieser Grube entlassen werden sozusagen, werden auferweckt werden in der zweiten Auferstehung, möglicherweise auch in der dritten, wenn sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Also hier scheint es um diese Bestrafung zu gehen, aber der Zusammenhang ist der, es geht um Sünde. Es geht immer und immer wieder um Sünde, um Missetat. Es geht um die Tatsache, dass man das Gesetz Gottes verleugnet, dass man das Gesetz als verabschiedet ansieht und sagt, okay, das gilt nicht mehr. Wir machen unsere eigenen Gesetze, unsere eigenen Gebote, wir ändern, wie das kleine Horn es tut im Buch Daniel, wir ändern Zeiten und Gesetz, das Gesetz über die jährlichen Festzeiten und die wöchentlichen Festzeiten, die Gott angeordnet hat, das ist weg. Das ersetzt man jetzt mit dem Sonntag, dem Tag zu Ehren des Sonnengottes. Interessant ist auch, um nochmal auf diese schreckliche Perversion der Feier bei der Olympiade einzugehen. Angeblich soll es nicht um eine Verhöhnung des Abendmahls gewesen sein in einer gewissen Situation, sondern es soll um eine Feier gegangen sein für die heidnischen Götter. Das wäre auch schlecht. So oder so ist dies eine Perversion, wie immer man es sehen will. Aber ich möchte zurückkehren jetzt zu Jesaja 8 und Vers 16. Jesaja 8 und Vers 16. Da heißt es, verschließe das Zeugnis, versiegle die Weisung oder besser das Gesetz in meinen Jüngern. Wir sollten Gottes Gesetz kennen. Wir sollten die Zeichen der Zeit verstehen. Wir sollten die Prophezeiung verstehen. Wir sollten wissen, wir leben in der Endzeit und was für Konsequenzen das hat für uns. Und ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob, dem Haus Israel, und will auf ihn harren. Aber lesen wir jetzt weiter. in Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und die Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln. Mit anderen Worten, das ist die Art und Weise, wie man herausfinden kann, was uns die Zukunft bringt. Gehen wir doch zu diesen Medien, die von sich vorgeben, die Wahrheit uns sagen zu können über die Zukunft. In Wirklichkeit sind es, wenn es wirklich solche sind, die die Wahrheit sagen können, die Wahrheit der Prophezeiung in einem gewissen Maße, in meisten Fällen ist es sowieso eine Lüge, dann werden sie inspiriert durch Satan und seine Dämonen. Zu denen soll man hingehen, um von denen jetzt Weissagung und Erklärung zu erhalten? Was sagt Gott hier? Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, seinen wahren Gott? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Nicht, dass es möglich ist, dass Tote dann auf einmal etwas sagen. Es geht darum, die meinen, man könnte sich an Tote wenden und von den Toten dann etwas hören. In Wirklichkeit wendet man sich an Dämonen. Die kennen natürlich das Leben der ehemaligen Lebendigen, die jetzt tot sind. Die können natürlich dann so vorgeben, ja, sie treten im Namen der Toten auf, aber die Toten sind tot. Aber hier die Dämonen, die sind ja lebendig. Und dadurch verwirren sie die Menschen. Vers 20. Hin zur Weisung oder zum Gesetz und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Oder man kann auch übersetzen, so wird in ihnen kein Licht sein, keine Morgenröte. Wiederum, es geht um das Gesetz. Es geht darum, dass das Gesetz uns sagt, geht nicht zu diesen Medien, diesen weissagenden, verirrten, perversen Menschen. Kümmert euch nicht drum. Schauen wir uns weiter an in diesem Zusammenhang. In Vers 21. Es heißt hier in Vers 20, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, aber jetzt Vers 21, sondern sie werden im Lande umhergehen. Das Wort Land kann auch mit Erde übersetzt werden. Im Hebräischen ist es das gleiche Wort. Man kann unter anderem sagen, sie werden auf der Erde umhergehen, hart geschlagen, hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Ja, dann kann man sich über Gott beklagen, dann kann man Gott fluchen. Warum tust du mir das an? Warum greifst du nicht ein in meinem Leben und segnest mich? Weil der Fluch die Erde übernommen hat. Aufgrund der Schuld der Menschen auf Erden. Und dann werden sie ihrem Gott fluchen, ihrem König zürnen, und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. So weit muss es nicht kommen. Soweit darf es bei uns sicherlich nicht kommen. Wir kennen die Warnungen. Wir wissen, was geschehen wird. Und ich habe noch viel mehr dazu zu sagen in der nächsten Predigt. Aber die Warnung an uns ist natürlich, achtet auf die Zeichen der Zeit und lasst euch nicht verwirren und lasst euch nicht täuschen und verirren durch diese falschen Lügenredner, die vielfach von Satan geschickt werden. Manchmal automatisch kommen die daher, weil die halt sowieso auf der Wellenlänge Satans sind. Manchmal werden die ganz bewusst von Satan geschickt, um uns zu verwirren, um uns dazu zu bringen, abzufallen von dem lebendigen Gott. Und wehe uns, wenn wir das tun. Wir dürfen es nicht tun. Schauen wir auf Gott, schauen wir auf ihn, schauen wir auf sein Eingreifen, auf seine Hilfe in unserem Leben, auf seine Kraft, die wir nicht verleugnen dürfen. Beten wir zu Gott, dass er uns hilft, standhaft zu bleiben. Wie ich meine, dass die meisten von Ihnen, die mir zuhören, auf dieser Basis operieren wollen. Denn sonst würden sie mir aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zuhören. Und so möchte ich heute mit dieser Warnung schließen, dass man jene meiden soll, die uns verwirren wollen. Und dass wir uns weiter auf Gott konzentrieren sollen, auf seine Wahrheit und auf seine Weisheit und auf sein Wort. Und dass wir verstehen, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und Sünde hat die Konsequenz des Fluches für uns. Und den wollen wir mit Sicherheit nicht erleiden, oder? So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber den Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.